ARD Sounds. Das Wissen.
An einem Sommertag 1994 fischte ein Schiff des damaligen Bundesgrenzschutzes westlich von Helgoland eine männliche Leiche aus der Nordsee. Ein vornehm gekleideter Mann, fast 2 Meter groß. Seine Kleidung deutete darauf hin, dass er aus dem englischsprachigen Raum stammte. Bald galt er als der Nordseemann.
Er war beschwert mit sogenannten Schuhleisten und hatte erhebliche Gewalteinwirkung gegen den Kopf- und Brustbereich erfahren.
Ein Verbrechen. Jahrzehntelang ungelöst. Ein sogenannter Cold Case. Aber Ermittlungstechniken von heute können helfen, Täter von damals aufzuspüren.
Cold Cases. Wie Verbrechen doch noch aufgeklärt werden. Von Jochen Paulus.
Alles deutete damals, 1994, beim Nordseemann auf ein Tötungsdelikt hin, erzählt Carsten Bettels, der 44 Jahre bei der Landespolizei in Niedersachsen als Kriminalbeamter gearbeitet hat.
Dieser Leichnam ist dann nach Wilhelmshaven gebracht worden und die Kollegen in Wilhelmshaven haben dann versucht, die Identität dieses unbekannten Toten zu klären. Das ist viele Jahre nicht gelungen, trotz vielfältigster Versuche.
Irgendwann stellte die Polizei die Ermittlungen ein, weil sie nicht weiterkam. Der Fall wurde also zum sogenannten Cold Case, so wie einige tausend andere Tötungsdelikte, die in Deutschland nach Jahren und Jahrzehnten immer noch nicht aufgeklärt sind. Um sie kümmern sich oft spezielle Ermittler wie Carsten Bettels. Wie gehen sie vor? Wie schaffen sie es immer wieder, Cold Cases nach langer Zeit doch noch zu klären? In dieser Folge von Das Wissen erzählen Ermittlerinnen und Ermittler, wie ihnen dabei die Fortschritte der DNA-Analytik helfen, aber auch Erkenntnisse aus der Gedächtnispsychologie und moderne Rekonstruktionstechniken. Im Erfolgsfall beenden die Fahnder damit lange Jahre der Ungewissheit bei den Hinterbliebenen. Das treibt Carsten Bettels an.
Das sind Tötungsdelikte. In Deutschland, der Mord verjährt nicht. Der Mord verjährt nicht, auch Jahrzehnte nicht. Und die Angehörigen, die begleitet das. Wir haben mit Eltern von Mordopfern gesprochen, von vermissten Personen, mit Geschwistern, mit Kindern und auch mit Enkelkindern. Das begleitet die Menschen über Jahrzehnte. Dieses Thema, die offenen Fragen, die da sind, dieses Nichtwissen, was ist mit ihrem Angehörigen passiert.
Wahrscheinlich warteten auch im Fall des Nordseemanns irgendwo Verwandte und Freunde auf eine Nachricht, was mit ihm geschehen war. Doch sie bekamen keine. Denn niemand wusste, wer der Mann war.
Unterm Strich hat die Polizei damals über viele Jahre Maßnahmen versucht. Es ging in den 90er Jahren um DNA, was nicht gelungen war.
Mit den damaligen Methoden ließ sich nämlich keine brauchbare DNA extrahieren. Die Polizei versuchte auch zu rekonstruieren, wie der Nordseemann zu Lebzeiten ausgesehen hatte. So wollte sie Menschen finden, die ihn identifizieren könnten. Den Job übernahm damals die amerikanische Bundespolizei FBI, denn in Deutschland steckte die Methode noch in den Anfängen. Heute gibt es aber auch hierzulande Spezialisten dafür. Sie können etwa das Gesicht eines Menschen nachbilden, von dem nur noch der Schädel übrig ist. Einer dieser Experten ist Rainer Wortmann vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg in Stuttgart. In seinen Regalen lagern etliche Schädel, allerdings nicht die Originale. Das liegt an seiner Arbeitsweise.
Ich bekomme dann den Originalschädel. Der wird hier mit modernsten Mitteln 3D-mäßig eingescannt und am 3D-Drucker dann ausgedruckt. Der Originalschädel, der geht dann wieder zurück zu der Asservate. Der ist ziemlich brüchig und mit dem Ausdruck, der relativ fein und hochwertig ist, auch recht stabil ist, dass ich an dem dann Modellierungen vornehmen kann, damit ich das Gesicht wieder rekonstruieren kann.
Rainer Wortmann könnte am Bildschirm direkt versuchen, das verlorene Fleisch in einer Simulation virtuell wieder auf den Schädel zu legen. Doch zunächst arbeitet er lieber ohne Computer. Oldschool. Er weiß, wo er den Schädel wie stark aufpolstern muss. Das wurde beispielsweise mit Ultraschalluntersuchungen ermittelt.
Also es gibt eine Tabelle, die mir genau sagt, welchen Abstand ich nehmen muss, um dort aufzufüllen. Also zum Beispiel hier in den Wangenbereich sind es eher so 3 cm. Hier im Nasenbereich hier oben sind es dann nur 2 mm. Und so gibt es insgesamt etwa so 30 Marker, die ich ansetze, damit ich weiß, wie viel ich am Schädel auffüllen muss.
Das macht er dann mit einer Knetmasse, wie es sie auch im Bastelladen gibt.
Ich kann das immer wieder verändern und kann hier richtig schön die Gesichtsteilformen dann nachbilden. So wie mir es der Schädel erzählt. Also ich kann tatsächlich am Schädel genau ablesen, wo die Nasenspitze zum Beispiel ist, indem ich hier am Nasendornfortsatz zum Beispiel einen Zahnstocher hier anbringe, genau in der Richtung, in die der Nasendornfortsatz zeigt, und hier oben einen Schädel. Und am Schnittpunkt, der sagt mir, hier vorne ist die Nasenspitze.
Später setzt er noch die Augen ein. Murmeln aus dem Spielzeugladen, auf die er die Regenbogenhaut malt. Die richtige Farbe kennt er im günstigsten Fall aus einer DNA-Analyse des Toten, ebenso wie die Hautfarbe und die Haarfarbe.
Da schaut mich schon die Person schon an. Das ist wirklich gespenstisch. Sobald man die Augen hier reinsetzt, habe ich die Person wieder zum Leben erweckt. Vorher war es ja nur ein Schädel, gell? Und jetzt wird es tatsächlich zu einer Person, für eine Sache, wieder zur Seele.
Den soweit rekonstruierten Schädel fotografiert Rainer Wortmann. Ab jetzt bearbeitet er das Bild am Computer mit modernster Technik weiter. Er hat 3 beeindruckend große Bildschirme. Im Rechner sind 200 verschiedene Augenformen gespeichert, mit denen er die Rekonstruktion verfeinern kann. Eine große Auswahl an Bärten und Brillen gibt es auch, ebenso Falten. Wenn ein Mensch schon lange vermisst wird, muss sein Bild künstlich gealtert werden, damit ihn vielleicht jemand doch noch erkennt, wenn er ihm begegnet. Im Fall des Toten aus der Nordsee half die Gesichtsrekonstruktion des FBI nicht weiter. Niemand erkannte ihn. Vielleicht war die Rekonstruktion schlecht, vielleicht haben die richtigen Leute das Bild nicht gesehen. Cold Case-Ermittlungen können sehr frustrierend sein. Zum Teil sind die Probleme hausgemacht. In nur etwa der Hälfte der Bundesländer gibt es spezielle Teams. Ermittler oder Staatsanwältinnen müssen sich dann neben den aktuellen Fällen auch noch um die Alten und Uralten kümmern. So geht es Annette Marquardt. Sie arbeitet bei der Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden und greift immer wieder auch Cold Cases auf, wenn sie denn dazu kommt.
Ja, wir machen das. Wir gehen immer wieder an das eine oder andere Verfahren dran. Zum Teil muss es dann aber, das ist dann eben nicht ideal, müssen wir dann die Akten wieder erstmal zur Seite schubsen, weil dann wieder was Neues auf den Schreibtisch kommt.
Wenn sie dann endlich wieder auf den Altfall zurückkommen kann, hat sie viel vergessen und muss sich neu einlesen. Annette Marquardt stellt fest, etliche Probleme bei Cold Cases hat sich die Polizei selbst zuzuschreiben. So wurden Beweisstücke nicht selten schlecht gelagert. Die Kolleginnen und Kollegen seinerzeit wussten es halt nicht besser.
Da waren dann nicht nur Asservate von möglicherweise damals Tatverdächtigen und vom Opfer, da war alles gemixt. Wir reden heute ja von Sekundärübertragung, sodass wir damit nichts mehr anfangen können, weil wenn ich Kleidung zusammenlege, die nicht gesondert in Plastiktüten, heute haben wir sogenannte DNA-Beutel verpackt ist, dann überträgt sich natürlich eine Hautschuppe auf die andere Kleidung. Damit können wir nichts mehr anfangen.
Auch die Ermittlungsarbeit ließ aus heutiger Sicht nicht selten zu wünschen übrig. Da wurde schon mal jemandem vorschnell ein Alibi bescheinigt. Cold Case-Spezialist Carsten Bettels erinnert sich an einen Fall, in dem ein 10-jähriges Mädchen ermordet wurde. Der spätere Täter galt zunächst als entlastet, denn seine Eltern erzählten der Polizei, er sei zur Tatzeit in der Schule gewesen. Viele Jahre später geriet er durch eine DNA-Spur wieder in den Fokus.
In der neuen Überprüfung kam man dann zu der Situation, dass man dann in die Schule auch gegangen ist und das ehemalige Klassenbuch von damals auch noch gefunden hat. Und er war an diesem Tag als krank gemeldet.
Das Alibi war also nie eines gewesen. Die Eltern hatten womöglich dem Täter geglaubt, die Polizei letztlich den Eltern. So wurde der Fall zum Cold Case. Derart krass müssen Fehler aber gar nicht gewesen sein. Häufig waren einfach die Vernehmungen etwas nachlässig. Der Polizeibeamte suchte etwa einen Zeugen zu Hause auf, redete mit ihm, schrieb vielleicht ein bisschen was in sein Merkheftchen und fertigte hinterher einen Vermerk aus dem Gedächtnis.
Warum ist das für uns ein Problem? Weil wir heute nicht mehr wissen, was hat der Zeuge tatsächlich von sich aus erzählt, wie hat er es formuliert. Wir wissen nicht, was hat der Polizeibeamte dem vorgehalten. Ich meine, man kann auch reichlich suggestiv fragen.
Mit so einem Protokoll, in Anführungszeichen, kommt Annette Marquardt heute vor Gericht nicht weit. Besonders, wenn die Daten einer Zeugin nicht aufgenommen wurden und sie das Ganze auch nicht unterschrieben hat. Denn nur das wäre ein förmliches Protokoll. Und das wird vor Gericht gebraucht. Im ungünstigsten Fall ist die Aussage für immer verloren. Mit einem förmlichen Protokoll dagegen kann Annette Marquardt vor Gericht gehen, auch wenn es Jahrzehnte alt ist. Das geht aber überraschenderweise nur, wenn die Zeugin inzwischen verstorben ist. Wenn sie noch lebt, muss die Zeugin vor Gericht heute noch einmal aussagen. Egal, wie es ihr Jahre später gesundheitlich geht oder wie gut sie sich erinnern kann. Diese Regel hat eine groteske Konsequenz. Das wird deutlich, wenn Annette Marquardt zwei hypothetische Zeugen miteinander vergleicht. Der eine ist tot, kein Problem, das alte Protokoll wird verlesen.
Wenn der andere Zeuge aber nicht verstorben ist und der hat jetzt an das, was er damals 80 oder früher beobachtet hat, keine Erinnerung mehr, dann ist das weg. Dann kann ich darauf nichts mehr stützen, denn es zählt das, was wir im Rahmen der Hauptverhandlung feststellen, weil wir den Mündlichkeitsgrundsatz haben.
Das alte Protokoll ist also wertlos, wenn sich der Zeuge heute nicht mehr gut genug an den Vorfall erinnern kann, um vor Gericht auszusagen, eventuell Jahrzehnte später. Juristisch hat das seine Logik, für den gesunden Menschenverstand eher nicht.
Ich halte das für einen ganz großen Webfehler inzwischen bei unserer Strafprozessordnung, gerade was die Cold Cases anbelangt.
Merkwürdig mutet auch die juristische Annahme an, dass eine Aussage Jahrzehnte nach der Tat verlässlich sei. Und das nicht nur, weil Menschen vergessen. Auch eine perfekte neue Befragung vor Gericht hilft nicht, wenn eine Zeugin damals suggestiv vernommen wurde. Das Problem haben auch Cold Case-Ermittler, wenn sie Beteiligte von damals selbst neu befragen. Zusammengefasst, Aussagen zu Gegebenheiten, die lange zurückliegen, sind mit Vorsicht zu genießen. Die Krux steckt in der Art, wie Menschen Erinnerungen speichern, sagt Professorin Fiona Gabbett, Gedächtnispsychologin an der Goldsmiths Universität London, die sich auch mit Cold Cases beschäftigt.
It would be lovely if memory worked.
Es wäre wunderbar, wenn das Gedächtnis so funktionieren würde, dass man einfach sagen könnte, vergiss das alles, geh zurück zu deiner ursprünglichen Erinnerung. Aber tatsächlich funktioniert das Gedächtnis überhaupt nicht so. Wir haben uns so entwickelt, dass wir ständig Informationen sammeln und diese in unsere Erinnerungen einbauen.
Denn die Evolution hat unser Gedächtnis entwickelt, damit wir überleben. Und dazu nutzen wir alle Informationen, die wir zu einem Thema erfahren haben. Anders als einer Ermittlerin oder einem Richter ist es dem Gedächtnis egal, was wir tatsächlich selbst gesehen haben.
And so we have our memory, our original memory for what happened at that time.
Wir haben also unsere ursprünglichen Erinnerungen an das, was damals passiert ist, welche Leute beteiligt waren und wie sie ausgesehen haben. Aber wir haben auch jede Menge hinzugekommener Informationen. Das können Suggestionen aus schlecht formulierten Fragen eines Polizisten sein. Etwas, das wir in der Lokalzeitung gelesen oder online gesehen haben. Und wir haben uns so entwickelt, dass wir alle diese Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenführen.
Fiona Gabbett war auch am neuen Versuch beteiligt, das Geheimnis des Nordseemanns doch noch zu lüften. Die zuständige Polizei Wilhelmshaven wandte sich 2021 aber zunächst an Carsten Bettels. Denn seine Kolleginnen und Kollegen wussten, dass er an der Polizeiakademie Niedersachsen das ICAP leitet, das weltweit größte internationale Cold-Case-Analyse-Projekt. Über 1000 Studierende der Kriminalistik und anderer Fachrichtungen aus 12 Ländern haben im ICAP bereits an realen Cold-Case-Fällen gearbeitet. Zusammen mit den Studentinnen und Studenten ließen die Profis aus Wilhelmshaven nun den Leichnam exhumieren und eine neue Gesichtsrekonstruktion anfertigen. Und die Universität von Fiona Gabbett, die beim ICAP mitarbeitet, entwarf einen neuen Aufruf, um den Toten doch noch zu identifizieren. Er beruhte auf Erkenntnissen der Gedächtnispsychologie. Damit gingen sie in deutsche und britische Zeitungen sowie in die britische Version der TV-Sendung Aktenzeichen XY.
Und wir konnten ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Nicht einfach durch Informationen, die sich auf den Mann selbst bezogen, seine Statur, seine Kleidung, sondern auch durch Erinnerungen an die Zeit, in der er verschwunden ist. Was waren die wichtigsten Themen in den Medien damals? Was lief im Kino? Was war die populärste Musik? Sodass sich Leute in diese Zeit zurückversetzen können und sich fragen, kannte ich jemanden, auf den die Beschreibung passt und den ich nie wieder gesehen habe?
Der Plan war gut, aber er ging nicht auf. Der entscheidende Hinweis blieb aus. Immerhin gelang es endlich, brauchbare DNA des Nordseemanns zu gewinnen, was Jahrzehnte zuvor gescheitert war.
Und die wurde dann eben entsprechend in Datenbanken eingestellt. Es gab aber kein Match. Das heißt also, diese Person war nicht registriert als Vermisster irgendwo und auch nicht gesucht worden von der Polizei.
Wieder ein Fehlschlag. Doch an der Methode lag es nicht. Die DNA-Analyse gehört zu den mächtigsten Werkzeugen der Kriminalistik, gerade auch bei Cold Cases. Das DNA-Labor des Landeskriminalamts Baden-Württemberg bearbeitet im Jahr etwa 20.000 Spuren. Inzwischen sind das meist nicht mehr Blut oder Sperma, sondern kleine Hautpartikel. Denn die Analyse ist heute so gut, dass die DNA aus ein paar wenigen Zellen reicht. Die wenigsten Spuren im Labor stammen von Cold Cases, aber um die geht es auch. Die Biologin Dr. Katrin Siminski-Kraus leitet im Landeskriminalamt in Stuttgart ein Team von etwa 50 Leuten. Sie sind in diversen Laborräumen zugange. In denen darf ein neugieriger Reporter auf keinen Fall Spuren hinterlassen, indem er den Kopf zu weit durch den Türrahmen steckt. Gerade versucht eine Laborassistentin, Spuren an einem Kleidungsstück zu sichern.
Was wir hier sehen, nicht weiter rein bitte. Also, was wir hier sehen ist...
Das sollte eigentlich eine Unterhose sein. Sieht ein bisschen mehr aus wie eine Badehose von einer Geschädigten. Und ich habe darauf Sperma gesucht und habe einen flächendeckenden Spermanachweis gemacht.
Bei der Weiterverarbeitung einer Probe kommen viele Maschinen zum Einsatz. So werden Flüssigkeiten nicht mehr mit einer Pipette von Hand von einem Gefäß ins nächste überführt. Das erledigt eine sogenannte automatische Pipettierplattform, die 88 Proben auf einmal bearbeiten kann. Als das Landeskriminalamt Anfang der 2000er Jahre erstmals in der Lage war, große Mengen von Proben zu untersuchen, kümmerte es sich auch um viele Fälle aus den 1980er Jahren.
Und aus der Zeit hatten wir etliches noch an Spurenmaterial auch tatsächlich bei uns im Keller. Und wir haben lange bevor das mit dieser Cold Case-Geschichte losging, haben wir schon angefangen, die sukzessive aufzuarbeiten. Dadurch kamen auch immer wieder mal Treffer und wir haben noch sehr viele gute Spurenmuster in der DNA-Analysedatei, die eben noch nicht getroffen haben. Und wir warten eigentlich immer, dass mal wieder was passiert.
So gelingen dem Team gelegentlich spektakuläre Erfolge.
Vor 2 Jahren etwa poppte dann ja noch mal auf dieses Tötungsdelikt Sindelfingen, die junge Frau auf dem Nachhauseweg, der ja inzwischen auch verhandelt ist.
Die 35-jährige Brigitta Jacobi wurde 1995 gegen Mitternacht in Sindelfingen überfallen und mit 23 Stichen umgebracht. Sie versuchte, sich zu wehren. Unter ihren Fingernägeln fand sich in geringer Menge DNA des Täters. Die konnte das Labor von Katrin Siminski-Kraus ihm aber erst viel später sicher zuordnen, als die Analytik gut genug war für diese geringen Spuren. So landete ein inzwischen 69-Jähriger doch noch für ein Verbrechen im Gefängnis, das er ein Vierteljahrhundert vorher begangen hatte.
Man kam auf verschiedenem Weg auf ihn und ein Abgleich war dann und eine Nachanalyse der Spuren brachte dann wirklich auch den Beweis. Sehr schöner Fall für uns.
Der Täter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Variante der klassischen forensischen DNA-Analyse kann aber noch viel mehr. Die forensische Genealogie. Hier trifft die Forensik auf Ahnenforschung. Die Methode wurde dem sogenannten Golden State Killer zum Verhängnis. Er beging in den 1970er und 80er Jahren in Kalifornien, dem Golden State, zahlreiche Einbrüche, Vergewaltigungen und mindestens 13 Morde. Die Polizei konnte ihn nicht finden. Doch Jahrzehnte später versuchte sie es mit speziellen DNA-Datenbanken zur Ahnenforschung. Dort hinterlegen Menschen DNA-Proben in der Hoffnung, dass die Betreiberfirmen unter den vielen anderen Proben teils entfernte Verwandte von ihnen aufspüren können. Diese Datenbanken können aber für einen anderen Zweck genutzt werden.
Aber man könnte das natürlich auch verwenden, wenn man jetzt eine Spur aus einer Straftat hat, auch die über solche Datenbanken laufen lassen und gucken, ob es irgendjemand gibt, der vielleicht nicht der Täter selbst ist, aber mit dem Täter in der 5. Generation irgendwo verzweigt verwandt ist. Und bei diesem Golden State Killer war es tatsächlich so, dass man bei so einer Abfrage jemand gefunden hat, der sich dann, ich weiß nicht mehr genau, das war ein Großcousin in der wievielten Generation.
Der gab bereitwillig Auskunft über seinen Stammbaum und die Polizei ging in mühsamer Kleinarbeit seine weitläufige Verwandtschaft durch. Am 24. April 2018 konnte sie Joseph James DeAngelo verhaften, einen früheren Polizeibeamten. 2 Jahre später wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. International wurden so mittlerweile auch etliche andere Fälle gelöst. In Deutschland lässt sich die Methode aus verschiedenen Gründen nicht ohne weiteres anwenden. Hierzulande gibt es kaum DNA-Datenbanken für die Ahnenforschung. Und selbst wenn, in Deutschland dürften sie aus Datenschutzgründen nicht für die Suche nach Straftätern genutzt werden. Und die Datenbanken der Polizei? Abseits von rechtlichen Gründen eignen sie sich nicht für die Suche nach entfernten Verwandten. Denn in ihnen sind für die forensische Genealogie zu wenige DNA-Merkmale gespeichert. Deshalb kommt die Methode in Deutschland höchstens in speziellen Fällen in Frage. Zum Beispiel, um ein unbekanntes Opfer zu identifizieren, von dem man vermutet, dass es verwandtschaftliche Beziehungen in die USA hatte.
In Bayern läuft aktuell ein Ermittlungsverfahren. Da wurde ein Kind tot aus der Donau geborgen. Und bis heute ist nicht bekannt, wer dieser Junge ist. Und da gab es Untersuchungen am Leichnam, die darauf schließen lassen, dass er möglicherweise Wurzeln in den USA hat, im wievielten Grad der Verwandtschaft auch immer. Und für diese Identifizierung, da würde es jetzt natürlich Sinn machen, dass man mit dem Muster dort in Amerika solche Datenbanken abfragt.
Mit der klassischen DNA-Analyse, die in Deutschland angewandt wird, lässt sich nicht nach entfernten Verwandten suchen, jedoch im nahen familiären Umfeld. Dieses Vorgehen ist allerdings in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Markus Weber, der Leiter der Ermittlungsgruppe Cold Cases in Köln, hat das vor ein paar Jahren versucht, nachdem eine Jugendliche ermordet worden war. Der Fahndungsaufruf hängt noch in seinem Dienstzimmer.
Ja, auf der Rückseite stand dann eben die kurze Info, dass am 16. Oktober 1991 fuhr Sitschin mit der Linie 7 von der Haltestelle Salmstraße bis zur Haltestelle Pollautobahn. Nach dem Aussteigen wurde sie brutal ermordet. Mit modernen Untersuchungsmethoden will die Polizei nun den Täter ermitteln.
Zu den modernen Methoden zählte eine groß angelegte DNA-Reihenuntersuchung. Die eignet sich, wenn die Polizei vermutet, dass der Täter wahrscheinlich aus der Gegend rund um den Tatort stammt. Von besonderer Bedeutung ist, seit 2017 ist es den Behörden in diesem Rahmen erlaubt, zu prüfen, ob abgegebene DNA-Proben den DNA-Spuren des Täters ähneln, sprich, ob ein verwandtschaftliches Verhältnis zum Täter besteht. Wenn dann nicht der Täter selbst, aber ein Verwandter des Täters eine Probe abgibt, kann das die Polizei erheblich weiterbringen.
Da haben wir jetzt nochmal eine Reihenuntersuchung angegangen, auch im Blick auf DNA, weil man eine DNA-Spur hat mittlerweile, die es damals noch nicht gab. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wir laden jetzt alle Leute vor, die da in Frage kommen, zur Speichelprobe und dann gucken wir mal, ob wir den Täter dann so ermitteln können.
Die Polizei versuchte, öffentlich Druck aufzubauen, damit auch alle aus dem Umfeld des Tatorts zur Untersuchung erscheinen würden. Es gab sogar eine 12-seitige Broschüre, Zeugenaufruf und Informationen zur DNA-Reihenuntersuchung. Darin wurde auch informiert, dass aufgrund einer Gesetzesänderung in einer DNA-Reihenuntersuchung Verwandtschaftsverhältnisse erkannt und verwertet werden dürfen. Doch der Täter erschien nicht und auch kein naher Verwandter.
Den suchen wir immer noch. In dem Fall haben wir auch eine große Reihenuntersuchung mit 350 Leuten gemacht, allerdings bislang ohne durchschlagenden Erfolg.
So enden Cold-Case-Ermittlungen häufig. Manchmal aber haben die Ermittelnden Glück. Zum Beispiel, wenn die Partnerin eines Täters sich von ihm trennt und dann auspackt. Doch laut einer US-Studie von 2011 werden nur 22% der ungelösten Tötungsdelikte doch noch aufgeklärt. Deutsche Statistiken gibt es nicht. Der Spiegel fragte 2023 aber bei den Innenministerien aller Bundesländer nach, die dem Magazin daraufhin bundesweit etwa 3.300 ungelöste Altfälle meldeten. 30 Cold-Case-Fälle hätten die Behörden in den vergangenen Jahren gelöst. Gelöst heißt aber nicht, dass der Täter verurteilt wurde. Da konnten die Innenministerien nur von einer Handvoll Fälle berichten. Denn oft ist der Täter verstorben oder die Taten verjährt. Cold-Case-Ermittler Markus Weber aus Köln zweifelt dennoch nicht am Sinn seiner Arbeit.
Wenn jemand dann als Totschlag von mir aus letztlich rausgeht und frei bleibt. Aber für die Angehörigen wird dann deutlich, was passiert ist, wer es war, wer das gemacht hat. Und zum anderen signalisieren wir natürlich auch dem Täter, dass wir auch nach 30 Jahren nicht aufhören und er sich nicht sicher sein soll. Es kann sein, wenn morgen jemand klingelt, dass sehr wohl die Polizei vor der Tür steht und mal zumindest unangenehme Fragen stellt oder eben auch schon mit dem Haftbefehl vor der Tür steht.
Und manchmal wird ein Cold Case trotz aller Probleme noch aufgeklärt. 1994 wurde in einem abgelegenen Raum unterhalb der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz die halbnackte Leiche der 24 Jahre alten US-Touristin Amy Lopez entdeckt. Erst im März 2026 gelang es der im Jahr zuvor gegründeten Cold Case-Gruppe der Kriminalpolizei Koblenz, mithilfe einer neuen DNA-Analyse einen 81-Jährigen aus dem Raum Koblenz aufzuspüren. Der vielfach Vorbestrafte soll die junge Frau damals vergewaltigt und ermordet haben. Der zuständige Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler erinnerte sich nur allzu gut an das Verbrechen, wie er bei einer Pressekonferenz berichtete. Denn in Koblenz kamen die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in all den Jahren immer wieder auf den Fall zu sprechen.
Weil es an allen nagte, dass die Tat vielleicht nie aufgeklärt werden könnte. Und es gibt mir persönlich natürlich ein Gefühl der besonderen Zufriedenheit, dass nun möglicherweise, muss man sagen, doch eine Tataufklärung erfolgen könnte. Das Verfahren ist aber noch nicht abgeschlossen. Besonders freut es mich in dem Zusammenhang, dass der Vater von Amy Lopez noch am Leben ist und er auch über die Festnahme des Tatverdächtigen noch am Montag unmittelbar von den Polizeibeamten und auch persönlich unterrichtet werden konnte. Darauf hatte der 32 Jahre fast gewartet.
Und der Nordseemann? Da gab es immer wieder vielversprechende Spuren. Einmal untersuchte eine australische Universität, die mit dem ICAP zusammenarbeitete, seine Knochen und fand mittels einer sogenannten Isotopenanalyse heraus, dass der Nordseemann längere Zeit in Australien gelebt hatte. Eine britische Cold Case Unit stieß zudem auf einen Mordfall, in dem der Täter verurteilt worden war, aber die Leiche fehlte. Dieser getötete Brite hatte passenderweise australische Wurzeln. Alles deutete darauf hin, dass es sich um den Nordseemann handeln musste. Doch die DNA des Nordseemanns stimmte nicht mit der des vermissten Briten überein. Es handelte sich einfach um einen unglaublichen Zufall, den sich kein Krimi-Autor hätte ausdenken dürfen. Die Ermittelnden waren wieder da, wo sie vorher waren. Dieser Fall zeigt beispielhaft, Hoffnung und Enttäuschung liegen bei Cold Case-Fahndern oft nah beieinander. Doch sie geben nicht auf. Wenn es eine neue Technik gibt, nutzen sie sie. Beim Nordseemann wollen sie es als nächstes mit der forensischen Genealogie versuchen. Das Wissen. Cold Cases. Wie Verbrechen doch noch aufgeklärt werden. Von Jochen Paulus. Sprecherin Paula Scheschonka. Redaktion Sarah Weiß. Regie Felicitas Ott. Wir haben in dieser Folge den Fokus auf die Suche nach Tätern gelegt. In der Das Wissen-Folge Opferforschung in der Kriminologie stehen die Opfer im Mittelpunkt. Was machen Gewalttaten mit den Opfern und ihren Angehörigen? Wie schaut unsere Gesellschaft auf Opfer und wie werden sie vor Gericht behandelt? Darüber hat Nadine Zeller mit dem Kriminologen und Juristen Michael Kirchling gesprochen. Gibt es in ARD Sounds und auf allen Podcast-Plattformen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.